Hallo. Muss erstmal warm werden hier. Ja, ihr wusstet es wahrscheinlich alles auch schon selber, aber im Dunkeln ist alles viel aufregender. Was das damit auf sich hat, versuche ich im weiteren Verlauf dieses Vortrags zu klären. Aber im Wesentlichen ist dieser Talk quasi so ein Pflichtprogramm, weil ich ja jetzt irgendwie, was so Internet betrifft, festgestellt habe, alt bin. Ich begleite das Ganze jetzt schon so lange und umso mehr ich mich halt so in den ganzen Szenen und Communities herumschaue, werden die Leute irgendwie immer jünger, erstaunlicherweise, und kennen dann immer den alten Scheiß nicht. Und andere Leute gründen dann Museen und so. Ist nicht ganz so mein Ding, aber ich halte es mittlerweile für meine Pflicht, doch mal ein bisschen Kontext zu liefern, weil es meiner Auffassung nach immer ganz interessant ist und manchmal vielleicht auch wichtig zu verstehen, wo die Sachen herkommen und wie sie sich entwickelt haben. Dann versteht man meistens besser, warum sie so sind, wie sie heute sind. Naja, das ist also ein bisschen mein Versuch, hier die letzten knapp 40 Jahre Internetgeschichte in einen kurzen, unterhaltsamen Talk zu packen. Dann fange ich mal an. Vielleicht muss ich zu mir nicht ganz so viel sagen, aber vielleicht zu meinem Selbstverständnis. Ich halte mich halt immer noch für so einen Internet-Hallodri, der so ein bisschen sich gut durchgeschlagen hat und zum richtigen Zeitpunkt das richtige Alter hatte und dann auch noch auf die richtigen Treffen kam. Dadurch bin ich halt früh mit Computern, mit Internet in Berührung gekommen, auch früh genug mit dem CCC, als da noch sehr viel in Entwicklung war. Also ist natürlich immer noch viel in Entwicklung, aber es war auf jeden Fall eine aufregende Zeit. Und darüber bin ich dann halt auch so ein bisschen durch Zufall zum Medienkünstler geworden, wie man sagt, und am Ende halt auch Podcaster, der so eine Rolle, die all das ganz gut für mich zusammengefasst hat. Und so bin ich dann durch die Zeit, durch die verschiedensten lustigen Projekte gelaufen, unter anderem die Villa, zu der ich gleich nochmal was sagen werde, aber auch das Blinkenlights-Projekt. Und der CCC, das hat alles mehr oder weniger dazu geführt, dass es die Meta-Ebene gibt, die dann halt einige Podcasts über die Zeit begründet hat. Mittlerweile wird es schwierig, alle Formate am Laufen zu erhalten, aber noch habe ich es nicht komplett aufgegeben. Egal, sondern wir wollen zurückschauen. 40 Jahre ungefähr, jetzt haben wir 2024, wir befinden uns also im Jahr 1984. Und im Jahr 1984 hatte ich eine aufregende Erfahrung machen dürfen. Durch Zufall landete ich bei einem befreundeten Journalisten in der Wohnung, der ganz aufregende Dinge machte und der auch noch dabei war, gerade ein Handbuch für Hacker zusammenzustellen. Ein Handbuch für Hacker, das war so eine lose Blattsammlung mit Sammlungen von NUAs, Network User Accounts und so eine Art Internetadresse der Frühzeit, als es noch kein Internet gab. Damals kommunizierte man noch über Datennetze, die X25 hießen, das kennt heute fast kein Mensch mehr. Und irgendwie stellte ich fest, oha, es gibt da so eine Welt da draußen, wo Leute Computer benutzen, um mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Und das war natürlich unglaublich aufregend, weil wer machte das damals schon? Ja, man muss sich mal zurückspult, man macht sich das so richtig, glaube ich, nicht klar. 1984, also niemand hatte einen Computer. Computer waren in Filmen, diese großen Kisten. Man hörte davon, dass es jetzt so Homecomputer gibt. Der Begriff des Personalcomputers geisterte herum, aber die Leute wussten nicht, ob das jetzt der Computer war, mit dem man das Personal verwaltet oder was es denn wirklich damit auf sich hatte. Also auf Deutsch zu sagen, Personalcomputer ist eigentlich wirklich krass. Ne? Es ist der persönliche Computer, so war es gemeint. Aber in Deutschland sagt man halt Personalcomputer. So ist es, das Deutschland. Das Irre war an diesem Treffen, ich war in dieser Wohnung und da stand so eine kleine Metallbox und es handelte sich dabei um ein Modem, ein Gerät, was in der Lage war, Daten zu übertragen über die Telefonleitung in einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 300 Zeichen pro Sekunde. Das war der absolute Wahnsinn und man konnte halt irgendwohin eine Verbindung herstellen und langsam tropften kleine Buchstaben über den Bildschirm. Und es war einfach eine Out-of-Body-Experience der besonderen Art und Weise. Wenn man das dann selber machen wollte, was ich natürlich machen wollte, was aber noch ein paar Jahre gedauert hat, dann war man gezwungen, zu anderen Technologien zu greifen. Und jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher, bin ich hier an der richtigen Stelle? Ja, genau. Und das war sozusagen das Internet der 80er. Es gab zwar Internet, aber in Deutschland gab es eigentlich kein Internet. Also Internet steht jetzt hier so ein bisschen für Kommunikation. Und Kommunikation existierte halt schon in Form des Internets, also des sogenannten ARPANETs, aber damals nahm daran halt eigentlich nur die Forschungswelt, also die Universitäten in den USA und ein paar sehr wenige in Europa teil und natürlich das Militär, weil das ist ja letzten Endes eine vom Militär auch finanzierte Forschung gewesen, das ARPANET, und funktionierte eigentlich auch ganz gut. Und was es halt so mit sich brachte, war E-Mail. Es war also tatsächlich so mit einer der ersten Dienste, die dort realisiert wurden, abgesehen von so einfachem Dateitransfer. Und um selber halt daran teilnehmen zu können, brauchte man eben dieses Modem. Oder wenn man nicht so viel Geld hatte oder in Deutschland wohnte oder beides, dann war man gezwungen, weil die Post Modems verboten hat, also muss man sich mal vorstellen, Modems waren mal verboten. Also es war eine Straftat, ein Modem an eine Telefonleitung anzuschließen. Wirklich. Weil das würde ja bedeuten, dass man eine galvanische Kupplung mit dem Hoheitsnetz der Deutschen Bundespost herstellt. Und das darf nur die Post selber. Also man durfte nicht zwei Kabel anschließen. Es war nicht erlaubt. Stattdessen sollte man sich eben mit so Akustikkopplern vergnügen. Das sind so kleine Muffen bestückten Geräte, die eben diese Kopplung, wie der Name schon so schön sagt, nicht galvanisch, sondern eben akustisch vorgenommen hat. Damit man eben nicht ein Kabel anschließt, musste der Computer die Daten erst in Flötentöne übersetzen, die dann wiederum mit dem Mikrofon in diesen Muffen in Strom umgesetzt wurden, damit da bloß keiner anfasst. Ja. Das war natürlich ganz lauschig. Man saß dann so an seinem Heimcomputer und nicht am Heimcomputer sitze ich hier, programmiere die Zukunft. Mir Kraftwerk hat das mal sehr schön in Worte gefasst. Und nebenbei versuchte man also Datenübertragung über diesen Akustikkoppler zu machen, der natürlich, da er akustisch koppelte, aber nicht komplett von seiner Umgebung entkoppelt war, immer dazu tendierte, die akustischen Raumumstände auch noch mit in seine Datenübertragung einzuarbeiten. Also mit anderen Worten, wenn man hustete, gab es so lachende Männchen auf dem Bildschirm und man musste also immer sehr ruhig und bedächtig vor seiner Maschine sitzen, um da überhaupt irgendwelche Daten rauszubekommen. Also Daten, die sinnvoll sind. Daten kamen da die ganze Zeit raus, aber wenn man die Daten haben wollte, die, auf die man eigentlich aus war, hieß es halt Silence. Ja, und das war dann so ein bisschen die Realität. Aber es war auf einmal möglich, mit anderen Computern zu reden. Also meinem Computer war es möglich, mit anderen Computern zu reden. Man redete nicht selber mit dem Computer. Und das war dann die Geburtsstunde der ersten sogenannten, also in Deutschland nennt man es Mailbox-Systeme, international ist es eigentlich unter dem Begriff Bulletin Board System, BBS, bekannt. Und diese BBSs waren eigentlich so die erste wirkliche für normale Menschen erfahrbare Kommunikationswelt. Und die bildeten dann im Prinzip genau die grundlegenden Wünsche ab. Also E-Mail, Kommunikation, Chats, solche Sachen kamen mit rein. Und für die etwas advancederen Benutzer, die konnten dann eben sich ein Unix-System installieren. Noch nicht Linux, weil das gab es damals noch nicht. Wenn man halt so ein bisschen weiter war, dann hatte man halt so ein Unix-System. Und das Unix-System brachte einfach eine ganze Menge tolle Fähigkeiten mit sich, weil das war so Multitasking, Multi-User und konnte ganz viel, was so diese DOS-Systeme damals nicht konnten. Und da entwickelte sich dann irgendwie eine wilde Szene, die auch so ein bisschen Internet haben wollte, obwohl sie alle kein Internet hatten. Also es hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass da irgendwie was am Laufen ist und man muss sich ja mal unbedingt miteinander vernetzen. Und das führte dann dazu, dass es ein System gab, das Usenet genannt wurde. Kleine Frage, wer hat von dem Begriff Usenet in seinem Leben schon mal was gehört? Ihr Nerds, ich sag mal 50%. Das Usenet. Das Usenet war sozusagen so Internet für Arme und im Prinzip waren das nur so lasch miteinander vernetzte Unix-Computer, die sich gegenseitig Dateien zuwarfen. UUCP hieß das Protokoll, was dort gesprochen wurde, das Unix-to-Unix-Copy, also im Prinzip nichts anderes als ein Kopierbefehl über Computergrenzen hinweg. Und das war so der eigentliche Trick. Man hatte also einen Kopierbefehl von Computer zu Computer und kopierte sich Dateien gegenseitig auf den Computer. Und in diesen Dateien, die im Prinzip so große Postsäcke waren, steckte halt alles drin. E-Mail, die man verschicken wollte, Nachrichten, die man veröffentlicht wollte. Und genauso empfing man auch so einen Postsack, wo dann E-Mails drin waren, die man selber weiterleiten sollte oder die vielleicht, wenn es gut lief, auch für einen selbst waren. Aber man war halt immer nur mit einem einzigen, manche vielleicht auch mit ein paar Computern verbunden und das halt auch nicht dauerhaft, weil das war ja viel zu teuer, das Ganze ging ja über Telefon und wenn man irgendwie weit weg wollte, musste man ja aus dem eigenen Ort raus, ne? Also dann war es halt kein Ortsgespräch mehr, was 23 Pfennig pro Einheit kostete, sondern zu irgendwelchen bekloppten Ferntarifen und da wurde es halt schnell mal richtig teuer, vor allem wenn der Computer Stunden brauchte, um diese paar Daten überhaupt zu übertragen. Also man wollte eigentlich, wenn man so halbwegs am Flow teilnehmen wollte mit einem halbwegs schnellen Modem, musste man so Ende der 80er Jahre 2-3 Stunden nachts irgendwie Daten durchpumpen und das wurde halt dann mal schnell ganz schön teuer. Aber das Hauptproblem war, wie kann man denn eigentlich, also wo sollte man denn überhaupt was hinschicken? Ja, weil man sah ja immer nur den Computer, den man regelmäßig anruft. Das heißt, diese lose Vermaschung führte dazu, dass man irgendwie wissen musste, wo man seine Mail hinschicken muss, damit sie auch ankommt. Aber das heißt nicht nur, dass man die Zieladresse kennen musste, sondern man musste auch den ganzen Weg dahin kennen. Also man musste sozusagen vorher dem Postboten genau sagen, wo er langfahren soll, um an dem entsprechenden Briefkasten zu landen. Und das führte natürlich zu einigen Problemen, unter anderem auch deutlich längeren Reisezeiten. Wenn ich also Ende der 80er Jahre per Usenet eine E-Mail nach Kalifornien geschickt habe, dann war die so 3 Tage unterwegs, wenn es gut lief. Einfach weil mein Computer mit einem Nachbarcomputer nur so einmal die Nacht telefoniert und wenn der jetzt gerade sein Telefonat mit der Universität Dortmund durch hat, dann dauert es halt nochmal einen Tag, dann bleibt die da so einen Tag rumliegen und so weiter. Also sowieso richtige Post. Eine wilde Zeit. Aber 2 Dinge kamen hierbei raus. Ein funktionierendes internationales Mailsystem und ein international funktionierendes News-System. Und News war wirklich der Brüller. Also ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal an so einem vernetzten Unix-Computer saß. Das muss dann auch so Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Und ich habe da so einen Account drauf gehabt und habe dann so ein bisschen rumprobiert. Was gibt es denn hier so für Befehle? RN kann ich hier eingeben. Da wusste ich noch nicht, dass das Read News heißt. Und auf einmal waren so Nachrichten auf meinem Bildschirm und ich blickte da so drauf und las mir das so durch und interessant, ja, unterhalten sich Leute über Computer und so, was das wohl ist. Und es dauerte eine Weile, bis ich dann irgendwann mal realisiert habe, dass das Datum dieser Nachricht halt 2 oder 3 Tage zurücklag. Und das traf mich dann halt wie ein Schlag, dass ich auf einmal an einem Computer saß, auf dem eine Nachricht war von jemandem aus den USA, die 2 Tage alt war. Also es war einfach, was passiert hier gerade? Wo bin ich hier? Ich wusste ja gar nicht, dass dieser Computer irgendwie mit dem Netz verbunden war. Aber offensichtlich haben sie sich alle über irgendwelche Sachen unterhalten und zwar in Newsgroups. Heute würde man das so ein bisschen mit dem Forum gleichsetzen. Da kommen diese Newsgroup-Abkürzungen her. Wenn man sich über Unix unterhalten möchte, dann guckt man halt nach unter com.os.unix. Oder wenn man halt über Physik sich mit Wissenschaftlern austauschen will, gibt es halt science.physics. Die gibt es übrigens heute immer noch. Aber damals war das quasi der globale Kommunikationsort und der einzige, den es gab. Also der einzige, der global war. Und es gab natürlich auch andere Themen, mit denen man sich unterhalten konnte, was einem halt so liegt. was ich sehr mochte, war die REC, das stand für Recreation, also Hobby-Gruppe. Music hat sich halt mit Musik beschäftigt. Kann irgendjemand raten, um welche Musik es hier geht? recmusic.gaffa. Keine Tipps? Kate Bush. Kate Bush war so ziemlich die erste Künstlerin, die im Internet umfangreich diskutiert wurde. Ich glaube, es gab auch noch eine Gruppe zu den Beatles. Aber Kate Bush war definitiv ganz weit vorne. Und ich war Kate Bush-Fan. Nicht deshalb, vorher schon. Führte auch dazu, dass ich das erste Mal an einer Mailingliste teilgenommen habe. Da gab es dann Unfälle, das erzähle ich gleich noch. Auf jeden Fall, warum ich das alles erwähne, ist, das war die Geburt der privaten Kommunikation im Netz. Vorher gab es sowas einfach nicht. Klar, es gab so hier und da mal ein Chatsystem oder so, aber im Prinzip, dass Leute sich privat über das, was sie interessiert, jenseits von irgendeiner Arbeit oder so unterhalten haben, global, das war hier. Und auch Mailinglisten spielen natürlich hier eine Rolle, weil mittlerweile war das eben so, dass E-Mail so langsam funktionierte. Ich hatte ja vorhin gesagt, man muss ja teilweise schwierige Wege gehen. Früher gab es kein Ad. Wenn man eine Mail schicken wollte, musste man sozusagen wissen, von welchem Rechner zu welchem Rechner zu welchem Rechner man was schickt und musste immer Rechnername, Ausrufezeichen schicken und so weiter. Und wenn man eine Mail bei mir ankommen wollte, müsste man sowas eingeben. Heißt im Prinzip, irgendwo in Holland steht ein Computer, der kennt die Universität Dortmund, der kennt einen Computer, der hieß Focus, der kennt einen Computer, der hieß Climax, das war meiner, und da gibt es einen User Tim. Naja. Irgendwann war das dann ein bisschen einfacher und es gab dann die ersten Ad-E-Mail-Adressen und das war natürlich alles total awesome und man konnte seine eigene Domain haben und überhaupt war man überhaupt dann der Coolste Anfang der 90er Jahre. Genau, und das führte dann dazu, dass es eben diese nicht öffentlichen Interessengruppen und damit eben dann auch die ersten wirklichen richtigen Mailinglisten gab. Aber es gab noch einen anderen Contender, der langsam aufkam und das war die Chat-Kultur. Chats waren schon auf diesen Unix-Systemen sehr beliebt und man quatschte sozusagen mit anderen Nutzern, die auf demselben Computer zur gleichen Zeit angemeldet waren und hat dann so einen Splitscreen gehabt. Einer schreibt oben, einer schreibt unten, das Talk-Kommando zum Beispiel. Und die Mailbox-Systeme hatten natürlich dann auch irgendwann mal mehr als ein Modem angeschlossen, sodass da eben auch mehrere Leute gleichzeitig sein konnten. Und später wurden dann diese Chats natürlich auch in den großen Netzen benutzt. Hacker-Fahrschulen wurden da gegründet, indem sie halt in irgendwelche CERN-Computer eingebrochen sind, dort Chat-Server installiert haben. Das war sehr beliebter Spaß in den 80ern. Aber in den 90ern ging es dann halt los mit ICQ und AIM. Und das waren dann so die ersten kommerziellen Anbieter von Chat-Systemen, die ja auch relativ lange durchgehalten haben, bis sie dann eben von anderen überrollt wurden. Warum erwähne ich das? Weil hier, in der Hackerkultur war das vorher schon so ein bisschen, aber so spätestens der Chat hat dazu geführt, dass Leute angefangen haben, Nicknames zu verwenden. Diese gesamte Idee, dass man sozusagen seine Identität unter so einen Kurznamen steckt, ist eigentlich erst jetzt hier in den 90er Jahren so richtig in Verbreitung gekommen. Vorher war das so, klar, mit Leuten, die viel mit dem Computer arbeiten, aber so für die normale private Kommunikation war das natürlich irgendwie ein komplett neuer Gedanke. Und so langsam breitet sich eben diese Idee einer virtuellen Identität auch jenseits dieser Hackerkultur aus und kommt langsam so bei der Öffentlichkeit an, die halt mittlerweile gehört hat, dass es Computer gibt und Personal, also persönliche Computer, Homecomputer und man konnte da Spiele drauf spielen, Atari etc., die haben alle ihre Erfolge gehabt. Aber jetzt kam natürlich auch das, was das Internet halt sonst noch so mit sich bringt, nämlich zum Beispiel Flame Wars, ne? Also in Newsgroups und Mailinglisten und so weiter. Jeden Tag hatte man dann gerade durch AOL immer mehr Leute online, die noch nie vorher mit Online-Systemen gearbeitet haben als gestern, als es noch weniger waren. Und Missverständnisse reihen sich aneinander. Und vor allem war es halt der Mangel an Ausdrucksmöglichkeiten in Text, der alle verrückt gemacht hat. Ja, also Ironie, es ist nie, ich glaube, irgendjemand hat mal versucht, ein Ironiezeichen zu erfinden. Das war wahrscheinlich auch eher ironisch gemeint. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Und so lagen sich dann halt alle in den Haaren und die ganze Internetkultur schien den Bach runterzugehen. Da gab es diesen schönen Begriff von Imminent Death of the Net Predicted, im Hacker-Jargon-File verewigt. Sozusagen die Vorhersage, dass es also jetzt, morgen, ist es dann auch wirklich vorbei mit diesem Netz. Das war bis hierhin eigentlich alles ganz schön, aber jetzt streiten sich alle nur noch und das führt alles zu gar nichts. Der Untergang ist nah. War dann doch nicht ganz so schlimm. Ne? Aber auf jeden Fall, Flame Wars waren von Anfang an Teil dieser textbasierten Kommunikation und man merkte schon, irgendwas fehlt. Ne? Es ging dann halt los mit Online-Trollen und all diesen Leuten, die wir bis heute nicht losgeworden sind. All das darf natürlich nicht ignorieren, dass das Telefon zu diesem Zeitpunkt schon immer noch das größte Netzwerk der Welt darstellte. Da waren die Computernetzwerke Mitte der 90er Jahre noch nicht ansatzweise so weit verbreitet. Telefon stand in jedem Haushalt, Telefon gab es in jedem Land der Welt. Man konnte mit Telefonnummern jedes andere Telefon auf der Welt anrufen. Das perfekte Computernetzwerk. Und stellt sich raus, Menschen sprechen gerne mit Menschen. Ja, also es ist erstaunlich. Also dieses Reden miteinander ist tatsächlich nach wie vor verbreitet. Warum? Weil Audio transportiert halt dann doch mehr Metadaten, wie diese Flameverse schon gezeigt haben. Nicht? Also dieser Mangel an Subkontext, dieser Mangel an beigefügter Information, wie denn jetzt etwas gemeint war, das führte eben dazu und führt auch heute immer noch dazu, dass Leute sich einfach maßlos aufregen. Wenn man das aber am Telefon macht, ist das irgendwie komischerweise nicht ganz so ein Problem. Warum? Weil die Lautstärke auf einmal eine Rolle spielt, die Intensität, mit der man spricht, eine Rolle spielt und die schon erwähnte Ironie nicht zu vergessen. Und man kann halt Wichtigkeit ausdrücken. Man kann einfach mit der Betonung und mit all seinen Nuancen mit Sprache Dinge modellieren, die in Text nur sehr schwierig bis gar nicht zu erreichen sind. Und das führte dann eben auch, gerade in den 90ern, weil es dann technisch möglich war, dazu, dass Telefonkonferenzen und so Audio-Chat-Räume auch noch entstanden und in irgendeiner Form auch einen weiteren Kommunikationskanal aufmachten, den Leute genutzt haben. Wenngleich die Textkommunikation des Internets sehr schnell Fahrt aufnahm. Ich war zu dem Zeitpunkt in der glücklichen Situation, an so einem Projekt beteiligt zu sein, was unter dem Namen Die Villa dann so ein bisschen in die Geschichte eingegangen ist. War eigentlich ein Projekt, bei dem es darum ging, 0190 Pornodienste zu machen. Oder um es kurz zu sagen, das Ganze war ein Projekt von Beate Use. Die Pornoindustrie ist ja immer sehr interessant, weil die ja keine Berührungsängste haben. Das muss man denen ja wirklich lassen. Ja? Also ich habe diese Branche kennengelernt und war in gewisser Hinsicht fasziniert, weil die einfach, die haben schon alles gesehen und die schämen sich einfach für gar nichts. Und deswegen haben die irgendwie auch einen viel klareren Blick auf Technologie und immer die Nase im Wind. Und so war das auch bei diesen Telefondiensten. Die haben einfach gesehen, aha, da geht jetzt was mit Computern. Und dann waren diese 0190er-Nummern im Anrollen und es gab die Möglichkeit, mit Telefonanrufen, die man beantwortet, mit diesen sogenannten Mehrwertdiensten Geld zu verdienen. 0190, das war so diese Vorwahl, wo die ersten Dienste aufgesetzt wurden. Und mit Blick da drauf haben sie sich halt irgendwie eine Truppe Nerds zusammengefegt, wo ich dann einer davon war, um in irgendeiner Form diese Dienstleistungen anbieten zu können, weil man braucht ja erstmal diese Technologie, das gab es irgendwie nicht so. Naja, dann haben sie sozusagen Glück und Pech gleichzeitig gehabt, dass sie so im CCC-Umfeld gefischt haben und uns dann erwischt haben. Wir haben denen natürlich irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt mit hier Reeperbahn live und Pipapo und Cyberspace und ja, wir modellieren euch die echte Welt aufs Telefon und völlig überdreht. Aber haben dann am Ende auch tatsächlich genau das gebaut. Aber als wir das System dann fertig hatten, haben wir natürlich erstmal kein Pornosystem gebaut, sondern erstmal, was uns Spaß gemacht hat. Und wir haben die Villa Kunterbunt gebaut. Und die Villa Kunterbunt war halt ein lustiger, putziger Ort für Leute wie uns, wo man halt durch Räume laufen konnte, Dinge finden konnte und vor allem andere Leute treffen konnte und in so einem Walkie-Talkie-Style miteinander reden konnte. Das heißt, man hat das Telefon benutzt als Mikrofon und Lautsprecher und konnte sich sozusagen gegenseitig irgendwelche Nachrichten schicken in Audio. Das war alles ein totales Experiment, aber am Ende hatten wir ein System gebaut, was all diese ganzen Dienste, die wir schon kannten, die sich so in den letzten Jahren entwickelt haben, im Prinzip in Audio abgebildet haben. Man konnte persönliche Nachrichten schicken. Also quasi die Audioversion von E-Mail. Man konnte aber auch öffentliche Nachrichten veröffentlichen an der Tafel. Und damit hatte man sozusagen die Newsgroup nachgebaut. Aber man konnte auch mit den Leuten in den Räumen direkt miteinander reden. Also hatten wir hier Chat oder Instant Messaging im Prinzip auch in Audio gebaut. Und das war halt alles innerhalb einer einzigen Welt. Und dazu, weil wir halt so Adventure-Nerds waren, konnte man natürlich noch Dinge finden und benutzen, konnte also durchs Haus rumlaufen und wenn man das Megafon benutzt hat, dann konnte man in allen Räumen eine Durchsage machen und all so ein Quatsch. War auf jeden Fall alles ganz lustig. Problem war nur, um diese Welt irgendwie erstmal unter die Leute zu bringen, musste man natürlich auch dafür sorgen, dass es sich irgendwie rumspricht, was ein bisschen schwierig war, weil es gab ja noch kein Internet, also es gab ja kein Web, was die Leute benutzt haben. Und ja, das war ein anderes Problem. Hier vielleicht mal ein kurzer Blick, was das sozusagen bedeutet. Also so eine kleine Mini-Welt, die aus verschiedenen Räumen besteht, wo man irgendwie rumlaufen kann. Und gibt so verschiedene Spezialräume, wie den Kühlschrank oder das Damenklo. Da passen da nicht ganz so viele Leute rein. Das war dann sozusagen für zwei Personen maximal. Und in anderen Räumen war dann mehr los. Genau, und so wurde es dann auch beworben. Ach so. Ach, da fällt mir ein, ich habe ja hier, habt ihr auch Ton? Habt ihr auch den Ton auf dem HDMI? Hallo, Technik? Greift ihr auch den Ton hier ab? Ja, ja? Das auf dem HDMI? Okay, dann, Entschuldigung, da muss ich mal kurz... muss ich mal kurz dafür sorgen, dass ich den vielleicht auch benutze. Hallo? Hier, okay. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, muss ich euch das erzählen. Geht ab im Kühlschrank. Also das war jetzt sozusagen der Witz. Das Problem war, die Leute hatten damals noch Telefone mit Drehscheiben. So, das war die Zeit. Ja, ein paar Eingeweihte hatten schon ein T01 LX von der Deutschen Bundespost mit Tasten. Ja, alle anderen haben dann diese DTMF-Dialer benutzt, die früher sehr viel so für Telefonanrufbeantworter und so ausgegeben wurden. Die musste man dann den Leuten noch schicken, um das zu machen. Da konnte man halt diese Töne rüber schicken und das war tatsächlich unser Kontrollsystem. Also haben wir jetzt ein Interaktionsmodell aufgebaut, um sozusagen damit Dinge zu machen. In dem System waren nach einiger Zeit bis zu 120 Leute online, da war also richtig was los. Und mit diesem System konnte man sich jetzt in dieser Villa durch navigieren und Nachrichten hinterlassen. Das sah dann so aus, mit diesem pfiffigen Modell, dass wenn man die 5 drückt und danach eine Taste drumherum, dann bewegte man sich und alles andere war dann sozusagen frei für Interaktion. So konnte man dann also mit der 4 Nachrichten aufnehmen, um die dann sozusagen anderen wiederzugeben. Mit der 7 konnte man Sachen finden und so weiter. Und Stern-Raute-Nummer-Kombinationen waren dann eben für so spezielle Funktionen. Was weiß ich, es gab ein Telefonbuch mit Stern-0-Raute und so eine Sachen. Da konnte man sich halt alle Benutzer vorlesen lassen und es war alles ganz pfiffig. mit 1, 2, 3 hatte man so ein generisches Blätterinterface, mit dem man in seinen Nachrichten blättern konnte und oder auch in einem öffentlichen Newsboard. Also der Ansatz war, möglichst generisches Interface zu haben, was auf mehr oder weniger alles passte, was man in der Villa machen konnte. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ja, und dann brach so ein bisschen die Hölle aus, weil wir haben dann irgendwie angefangen, diese Telefonnummern weiterzugeben, weil wir, es war ein Testsystem, ja, eigentlich sollten wir Porno machen, aber wir haben irgendwie die Villa gebaut, weil wir es irgendwie toll fanden, und dann haben wir halt die Nummer irgendwelchen Freunden gegeben und haben gedacht, so, ja, mal gucken, was passiert, und es dauerte dann, ich weiß nicht mehr so ganz genau, es dauerte nicht lange und die Hütte war voll und wir haben uns halt überlegt, warum denn eigentlich? Und stellt sich raus, dass halt audioaffine soziale Gruppen existierten, die das für eine ganz tolle Idee fanden. Und jetzt könnt ihr mal kurz drüber nachdenken, was das wohl für eine Gruppe ist. Das waren die CB-Funker. Hat man ja auch nicht auf dem Zeiger, aber die sitzen auch den ganzen Tag zu Hause mit einem Knopf in der Hand, drücken da drauf, sagen irgendwas und warten darauf auf eine Antwort. Und wir haben das Ganze sozusagen ein Telefon gebaut und es hat sich natürlich über diese CB-Funkszene wie ein Lauffeuer rumgesprochen. Und um dem Ganzen noch oben eins drauf zu geben, ist das Ganze dann am Ende bei den Blindenheimen gelandet. Und als die Blinden irgendwie die Villa entdeckt haben und festgestellt haben, dass sie da Telefonanrufbeantworter, Chatsystem, E-Mail, Instant Messaging und so weiter und Spaß am Gerät, alles in einem haben, sind die einfach nur explodiert. Also das war einfach eine unfassbar interessante Interaktion, weil die natürlich sofort auch alle Fehler gefunden haben im System, sich auskannten wie Bolle und irgendwie so hilfreich und freundlich war, es war einfach der Knaller. Naja, also Villa sprach sich auf einmal rum und die Öffentlichkeit wurde aufmerksam.
Sie haben ein Telefon und suchen Anschluss? Kein Problem. Jetzt können Sie ausgehen, ohne das Haus zu verlassen. Treffpunkt ist eine vornehme Adresse.
Willkommen in der Villa.
Hinter der Villa am anderen Ende der Leitung verbirgt sich ein Computer. Er hat die Geräuschkulisse einer Villa gespeichert.
Es sind gerade 16 Leute in der Villa.
60 Anrufer kann er gleichzeitig bedienen. Im Prinzip geht es so.
Alle mal herhören.
Ernie, ohne Bert,
ist gerade dazu gekommen.
Damit sie sich nicht verlaufen, nimmt sie ein Hausmeister an die Hand. Auch der kommt vom Band.
Unserer Villa. Geradeaus geht's in den langen Flur. Links ist die Küche, rechts der Speiseraum und ja, vorne rechts der Fahrstuhl. Damit kannst du in den Keller oder in den ersten Stock fahren.
Das Telefon ist der Steuerknüppel. Draufdrücken und los geht's.
Jetzt sind wir in der Küche. Hier ist gerade niemand. Oh Backe, jetzt bist du im Kühlschrank.
Schnell raus hier.
Hier ist das Gästezimmer. Hier ist gerade niemand.
Weiter.
Hier ist die Bibliothek. Jetzt sitzt er an deinem Schreibtisch.
Hier kann man anderen Villa-Bewohnern akustische Briefe schreiben und den Villa-eigenen Anrufbeantworter abhören.
Wir sind draußen auf der Terrasse. Hier ist gerade niemand.
Nächste Station.
Das ist hier der große Salon. Hier ist gerade niemand.
Manchmal läuft auch niemand außer dem Gebührenzähler.
Auf dem Sofa. Hier ist gerade niemand. Hier ist gerade niemand. Hier ist gerade niemand. Hier ist gerade niemand. Hey, da steht noch jemand neben dir.
Endlich.
Also hallo, ich bin die Isolde aus Bonn. Wir sitzen da gerade neben mir auf dem Sofa.
Ha, ich bin's, der Jürgen aus Detmold. Hallo.
Hallo Jürgen, wie siehst du eigentlich aus? Du bist bestimmt so ein Anzugtyp, oder? Aber ohne Krawatte. Nee, du hast bestimmt doch eher Jeans an. Du klingst gar nicht so steif.
Die Villa. Der Besucher bleibt durchschnittlich 10 Minuten in der akustischen Scheinwelt. Das macht in Wirklichkeit 13,80 Mark.
Also tatsächlich, am Anfang war die Villa kostenlos, muss man dazu sagen. Aber es hat halt wunderbar funktioniert und vielleicht ist euch auch was aufgefallen. Ja, also nachdem sich das so rumgesprochen hat und das Blindenheim kam und siegte, ja, entspann sich dort eine eigene Kultur. Unter anderem haben die Leute sich wieder einen Avatar zugelegt, in dem Fall halt einen Audio-Avatar. Also jeder hat so einen kurzen Musiksample aufnehmen können, der dann immer bei, wer kommt jetzt gerade rein, wer ist jetzt gerade gegangen, etc. oder als Rückmeldung, wer einem eine Nachricht geschickt hat oder wem man jetzt gleich eine Nachricht schicken wird, abgespielt wurde. Und naja, das war dann halt irgendwie das eiskalte Händchen und irgendwie Rumpelstilzchen und Leute haben sich halt alle möglichen Namen einfallen lassen. Clips designed, die dann irgendwie wirklich auch so eine eigene Klangkultur hatten. Nicht, dass es besonders gut klang jetzt alles über dem Telefon, aber wir hatten ja nichts. Und man merkte einfach, wie das Audio dort eine emotionale Beziehung aufbaute. Die Leute waren einfach total elektrisiert und dieses Nicht-Vorhandensein von Bild, aber auch dieses Nicht-Vorhandensein von Missverständnissen wie in diesem ganzen Text, führte einfach dazu, dass alle die ganze Zeit extrem spielerisch miteinander umgegangen sind und irgendwie diese ganze Villa sozusagen auch als ihr Eigenheim betrachteten und gegen Leute verteidigt haben, die ihnen den Spaß nehmen wollten. Die es dann auch irgendwann mal gab. So. Aber wir haben dann einfach gesagt, okay, wenn die Trolle kommen, dann haben wir einfach den Blinden so eine Superpower gegeben, dass die einfach stumm schalten konnten und die konnten dann rumschreien, wie sie wollten. Keiner hat sie gehört. Das hat super funktioniert. Ja, also das war sehr lehrreich und was ich davon halt mitgenommen hatte damals war halt, okay, Audio ist einfach mal der Knaller. Es ist mächtig, es ist emotional, es ist ein Stück weit auch erotisch. Ja, da haben sich auch Pärchen gefunden und pipapo. Es war jetzt nicht wirklich eine Kuppelplattform, aber es hat irgendwie als solche ganz gut funktioniert so. Und vor allem Audio ist mehr als genug. Den Leuten hat nichts gefehlt. Die haben nicht nach Bildern geschrien oder irgendwie sowas, sondern es war gerade die Abwesenheit von all dem, aber eben die Anwesenheit von Audio, die dort eigentlich alle glücklich gemacht hat. Und daraus schließe ich halt auch selbst so, Audio ist halt einfach manchmal auch besser, weil weniger mehr ist, weil einfach das Weglassen an der Stelle auch eine Power ist in der Kommunikation. Es ist nicht für jeden, so, aber die Leute, die Audio mögen, die können es dann auch irgendwie nicht mehr so richtig sein lassen. Ihr kennt das Pattern vielleicht auch. Und Leute möchten gerne in einer Traumwelt davon segeln. Das ist definitiv etwas, was ich dort mitnehmen konnte. Jetzt sind wir so Mitte der 90er Jahre, irgendwie so 96, 97, auf einmal schlägt dieses World Wide Web auf und nimmt so langsam die Welt im Sturm. Hat ja eine Weile gedauert, bis das sozusagen wirklich verstanden wurde, aber es dauerte dann auch nicht lange und neue Kommunikationsformen brachen an. Webforen, ja, in den 90ern, weil das Web halt jetzt angesagt war, haben einfach Special-Interest-Gruppen angezogen. Webforen sind weitgehend schlimm, immer noch, nach wie vor. Ne? Ihr hasst es auch, wenn ihr irgendwie im Internet was sucht und dann ist die Antwort schon wieder Webforum, weil ihr wisst, was dann kommt. Ja, weiß ich auch nicht. So diese Seiten, wo immer eine Frage steht und sonst gar nichts. Gibt auch ein paar gute, wie das Sendegate zum Beispiel, da ist das technisch mal ordentlich gemacht wurde und da sind auch die Leute die richtigen. Usenet gibt es übrigens immer noch, ist aber zu dem Zeitpunkt schon weitgehend überrollt und wird langsam vergessen. Aber was halt sich halt rausbildet, ist diese Vorstellung, dass online irgendwie der Ort ist, wo die Informationen herkommen. Das war bis dahin halt noch überhaupt nicht verbreitet. Also, dass man das Internet als Informationsquelle akzeptiert, dass das so ein Ort ist, wo man irgendwie seine Informationen holt, das war eigentlich neu. Flame Wars gab es natürlich auch in den Webforen, das hat jetzt nicht so geholfen, aber Webforen haben auf jeden Fall auch ihren Anteil dabei, dieses Web weiterzuentwickeln, was ansonsten ja nur aus irgendwelchen Online-Visitenkarten bestand und irgendwelchen Webseiten und dann gab es halt irgendwann mit Amazon auch so die ersten nützlichen Sachen und Pizzabringdienste und so, aber wo es dann halt richtig schepperte, war dann eben ein paar Jahre später und jetzt sind wir schon in den 2000ern, als es dann irgendwann hieß, jetzt hier Web 1.0 war gestern, jetzt kommt Web zu Null, weil neues Jahrtausend braucht auch neue Begriffe. Und was jetzt entsteht, ist, dass eben die Inhalte im Web auch individueller werden. Bis dahin, mal jetzt abgesehen von diesen Webforen, war das halt alles sehr offiziös. Offizielle Webseiten, Companies richteten da ihre Werbebotschaften ein, etc. Es gab natürlich erste Versuche, auch nützliche Enzyklopädien und so weiter an den Start zu bringen, aber das dauerte noch eine Weile, bis Wikipedia kam. Aber es gab nun eine neue Generation von Software, die das Publizieren einfacher gemacht hat und in die Hände von Leuten gelegt. Und das waren natürlich die Weblogs. Weblogs waren sozusagen eine visuelle Metapher für dieses neue Web, wo dieser Begriff herkam. Web 2.0 war ja kein technischer Begriff, sondern es war eher eine Feststellung, dass das jetzt sozusagen, dass eine neue Ära ausbricht, gerade weil es eben diese persönlichen Publikationstools gibt. Weblogs oder später dann halt einfach nur noch Blogs waren halt vor allem so Tagebücher, wurden in zunehmendem Maße aber eben auch so als Artikel, Publikationsorte verstanden und die Kommunikation wurde immer persönlicher, in dem Sinne, als dass die Quelle eine einzelne Person war. Was so bisher mal jetzt eben von das Webforen sich irgendwie natürlich auch aus einzelnen Personen zusammengesetzt haben, aber es war ja nicht wirklich, dass da was verkündet wurde. Da wurde halt so ein bisschen diskutiert, das war mehr so ein erfrorener Chat. Aber die Weblogs waren halt auf einmal wirkliche Beiträge. Erst kürzer, dann länger und vor allem entwickelte sich langsam eine Kultur, wo auf diese Inhalte reagiert wurde und wo eine Verlinkung stattfand. Man verlinkte sich. Oh, sowieso hat in dem Blog-Eintrag gesagt das und das und so wurde hin und her gelinkt und so entstand halt etwas, was dann später als die Blogosphäre bekannt wurde. Die Gesamtheit aller Blogs mit Leuten, die da drin persönlich kommunizieren, individuell publizieren und das dann auch noch untereinander machen. Und da wurden es irgendwann so viele Blogs, dass man irgendwie das mit Bookmarks und irgendwie jetzt mache ich die Webseite auf und gucke mal, ob was Neues und jetzt mache ich die Webseite auf und gucke mal, ob was Neues ist, einfach nicht mehr hinterherkam. Und das war dann so ein bisschen die Geburtsstunde eines Formats, was wir alle kennen und lieben, RSS und die Idee der Syndication, der Weiterverbreitung von Inhalten auf einer automatisierten Art und Weise. Und RSS hat an dieser Stelle das Tor geöffnet. Es gab auch andere Ansätze. Es gab zum Beispiel die Webseite Technorati, die dann schon angefangen hat, Trends und Diskussionen in der Blogosphäre zu folgen, die dann auch diese Tags begründet hat, weil man konnte dann seine Begriffe, also man konnte seine Artikel, seine Blogbeiträge taggen. Technorati hat diese Tags eingesammelt und sozusagen unter einem Tag auf verschiedene Blogs verwiesen. Das war quasi die Geburt des heute als Hashtag bekannten Dings, weil auf Twitter die Tags gekennzeichnet wurden mit dem Hash-Symbol. Deswegen heißt es heute Hashtag, aber eigentlich ist es ein Tag, ein Technorati-Tag. Und außerdem gab es noch etwas, das hat sich leider nicht durchgesetzt, sogenannte Trackbacks. Wenn ich sozusagen jetzt über was blogge, was jemand anders gesagt hat und ich verlinke das, dann verlinke ich nicht nur dahin, sondern ich schicke dem auch noch einen Kommentar, wo ich sozusagen automatisiert sage, übrigens, ich habe hier deinen Artikel verbloggt und auch verlinkt und das teile ich dir jetzt mit diesen Trackbacks. Und es gab so eine kurze Zeit des Sonnenscheins, wo sich alle lieb hatten und alles war toll und dann kam Spam und es war alles vorbei. Trackbacks dementsprechend konnten sich natürlich nicht halten. Aber was ich halten konnte, war RSS und RSS war mega. RSS war einfach, RSS war sehr zielorientiert und es hat halt dazu geführt, dass alle Weblogs ihre Inhalte als RSS ausgespielt haben und so konnte man dann eben Newsreader benutzen, also RSS-Leseprogramme wie NetNewsWire und später gab es dann halt auf Google den Google Reader, das ist also auch webbasiert. Und auf einmal wurde es einfach, individuellen Inhalten zu folgen. Und diese Automatisierung hat dann Blogs erst so richtig populär gemacht und dann war es irgendwie eine Weile all the rage. Dann hat sich hier die Republika gegründet, sozusagen als die Inkarnation der, ja, wie heißt es, Republika hieß früher die Bloggermesse. Mittlerweile sagt das keiner mehr, aber das kam, ne? Genau. Und vor allem war damit verbunden eine Meinungsführerschaft, nicht die einzige Meinungsführerschaft, aber eine Meinungsführerschaft. Auf einmal waren Leute, die Blogs schrieben, waren interessante Ansprechpartner. Und viele der Leute, die auch heute noch, sagen wir mal, in unseren digitalen Kreisen und gerade so rund um die Republika Rang und Namen haben, Johnny, Häusler und wie sie alle heißen, haben das durch ihre Bloggerei erreicht, weil sie auf einmal als Person herausstanden und das war möglich, weil sie eben über ihre Blogs durch RSS von allen sofort wahrgenommen werden konnten, wenn sie sich zu irgendwas geäußert haben. Und dann wurde das gelesen und toll gefunden und auf einmal war man Teil einer öffentlichen Diskussion und die Zeitungen fingen an zu zittern, was denn jetzt mit diesen Bloggern ist. Wir sind doch hier viel wichtiger und überhaupt, was wollt ihr eigentlich? Ne? Also so eine Auseinandersetzung mit den klassischen Medien, heute wissen wir eigentlich alles Humbug, ist nur eine technologische Weiterentwicklung, aber diese Probleme, diese Reibungspunkte gab es dann eben. Und wir kennen das ja auch aus dem Audiobereich auch. Denn dann war es dann soweit, Podcasts waren auf einmal da. Und warum? Weil es den iPod gab. Der iPod hat halt erstmal das Hauptproblem gelöst. Man konnte Audio mitnehmen und man konnte Audio halt auch viel mitnehmen. Und der hat halt den Walkman sozusagen, der ja in den 80er Jahren ein Ding war, quasi nochmal neu definiert. Und auch nicht ganz unwichtig, Kopfhörer wurden gut. Das, bei diesen ganzen technologischen Durchbrüchen sieht man oft immer nur so die Computertechnologie und was sich so im Internet getan hat und so. Aber tatsächlich waren auch Kopfhörer früher echt scheiße. Also wer so einen Walkman hatte, irgendwie da mit diesen faserigen Schaumstoffdingern, die so sanft auflagen, das klang alles nicht, das schepperte, das war schnell kaputt mit diesen fitzeligen Blechbügeln und so weiter. Man wollte das nicht. Klar, es gab so richtig tolle, super Riesenapparate, aber mit denen lief man halt irgendwie nicht rum. Aber jetzt wurden Kopfhörer good enough und mit dem iPod wurde eben auch diese Portabilität von Audio good enough und längere Batterielaufzeit erlaubte also einfach den Betrieb dieser Geräte. Früher musste man die ganze Zeit irgendwie Batterien tauschen und dann hielt das mal so ein paar Stunden und dann, das machte dann einfach keiner, ne? Und vor allem der Computer als Digital Hub am Anfang, weil der iPod natürlich nicht internet-connected war, der dann eben den iPod mit Musik versorgte. Und das war eben genau der Ort, wo dann Podcasting als Idee geboren wurde, weil halt Leute gesagt haben, warte mal, hier RSS sagt immer Bescheid, wenn was Neues da ist. Können wir nicht auch mal Bescheid sagen, wenn Audio neu da ist? Und das war, als dann der Erfinder von RSS, Dave Weiner, der bis heute noch lebt und ein toller Typ ist, das Enclosure-Element in den RSS-Standard mit aufgenommen hat. RSS 2.0 hat sozusagen das einfache Blogger-RSS zu einem Podcasting-RSS gemacht und damit 2002 die technologische Basis geliefert, dass es so etwas wie Podcast geben konnte. 2003 wurde das dann auch erstmalig genutzt von Christopher Lydon, Radio Open Source. Die standen sich halt irgendwie nahe, haben das einfach mal ausprobiert. Und dann ging es irgendwie auf einmal alles ganz schnell. Dann kam dieser verrückte ehemalige MTV-Moderator Adam Curry, der ganz unterhaltsamer Vogel ist, auch wenn ich so inhaltlich nicht mehr ganz so mitgehe. Aber er hat immerhin was gemacht für Podcasting, indem er einfach eine Softwareentwicklung angestoßen hat für ein Tool, das er damals iPodder nannte. Also es sollte eine Software geben, die automatisch das Audio sich aus dem RSS-Feed holt und auf den iPod schreibt, damit man dort eben Radiosendungen verfolgen kann. Ja, und pfiffig wie er war, hat er sich nicht nur Developer zusammengesucht, sondern hat auch gleich noch den passenden Podcast zugestartet, den Daily Source Code, der halt sozusagen die Sendung zum täglichen Source Code war, der geschrieben wurde, um dieses Tool fertigzustellen. Dann ging es auf einmal alles ganz schnell, weil Steve Jobs hat halt Wind bekommen von Podcasts und wie das mit dem iPod zusammenläuft, hat es in iTunes eingebaut und hat es, wie ich finde, sehr akkurat mit Radio Reborn damals auf der Mac, wie hieß sie? Ich weiß nicht, ob es da WWDC war oder was. Wie hieß denn damals diese Mac-Konferenz? Das ist schon so lange her. Bitte? Die Macworld, genau, auf der Macworld war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es kann auch, nee, es war, vielleicht war es auch die WWDC. Anyway, auf jeden Fall hat er das eingebaut und, ganz wichtig, das iTunes Podcast Directory gebaut. Das war eigentlich jetzt der Durchbruch, weil nicht nur war es technisch möglich, Podcasts zu abonnieren, nein, es gab auch ein Programm, wo man nach Podcasts suchen konnte, ein Verzeichnis, wo Podcasts drin waren. Und das war dann auch der Moment, wo dann bei mir alle Brücken zusammenbrachen und ich meinte so, okay, alles klar, dann muss ich das jetzt auch machen. Aber das Geile war, dass wir jetzt auf einmal diese individuelle Kommunikation, die man aus Blogs kannte, wo quasi das Netz auf einmal individuellen Personen zugehört hat, in Audio hatten und das durchautomatisiert mit dem coolsten Abspielgerät, was es damals irgendwie gab. Und das war dann Podcasting. Und dann gab es natürlich auch das Äquivalent zur Blogosphäre, die Podosphäre. Man hat Podcasts gemacht und wie es vorher in der Blogosphäre war, wurde gegenseitig referenziert. Hier, ich habe den Podcast gehört, da wurde darüber geredet. Eine Kommunikationskultur, die quasi sendungsübergreifend stattfand. Ich habe damals irgendwie extrem viel Yeast Radio gehört, weil es einfach großartig war. Die amerikanische Schwulenszene war einfach voll am Start, weil die natürlich sozusagen an dem öffentlichen Kommunikationsleben überhaupt nicht teilgenommen haben und dort dann ihre ganze Kreativität reingebaut haben. Und ja, auf einmal wurde das alles genutzt, weil einfach Podcasts so attraktiv waren, weil sie eben diese Limitierungen, die wir vom Radio kannten, einfach links liegen gelassen haben. Egal wie lange es dauert, egal wann es erscheint, RSS macht es möglich, Formate, mir doch egal, heute so, morgen so. Und vor allem ganz wichtig, Podcasts kriegen einfach so eine persönliche Note und werden verstanden, weil all das drin ist, was Audio kann. Ironie, Betonung, Wichtigkeit, all diese Elemente, die es emotional machen, die es erotisch machen, die es besonders machen, jetzt auf einmal für einzelne Personen publizierbar, auffindbar in dem Standard-Apple-Verzeichnis. Und so entstand halt eben mit der Zeit auch diese Community, weil man sich eben auch mehr oder weniger durch das gegenseitige Hören von Podcasts kennenlernte und sich das langsam entstand. Und jetzt sind wir halt in der Zeit, wo dann eben größere Netzwerke entstanden sind, Hoster das Leben leichter gemacht haben etc. Also diese technologischen Durchbrüche sind sozusagen wichtig gewesen und das muss man halt auch sehen. Podcasting musste ja jetzt erstmal raus aus diesen technologischen Einschränkungen und der iPod war ja nur der Anfang, aber Internet war teuer, Leute hatten noch Modems und mussten irgendwie das Internet anrufen, um dann mal zu schauen, ob da was ist im Internet und jetzt ist es aber teuer genug, jetzt muss ich mal wieder raus aus dem Internet. Ein Gedanke, den wir heute gar nicht mehr kennen, aber vielleicht nochmal neu aufleben lassen sollten, raus aus dem Internet. Also kam DSL statt der Modems, Internet Flatrate statt Zeitabrechnung, schnelle sogenannte Breitbandanschlüsse kamen, dann kam der Mobilfunk und dann kam das iPhone und auf einmal war es möglich, auch noch intelligente Podcast-Apps direkt im Telefon zu haben und als dann 3G, 4G und jetzt auch 5G eingeführt wurde, waren im Prinzip alle Hemmnisse, die in irgendeiner Form noch dazu geführt haben, dass Leute gemeint haben, das geht aber bei mir nicht, ich kann das nicht benutzen, dass das irgendwie alles weg war. Dann kam dieser Hype-Cycle, den ja immer alles durchmacht. Beim Podcasting waren es noch ein paar Wellen mehr. Ja, ich erinnere mich noch gut, so als das so alles bekannt wurde, 2005, so, oh, was? Apple macht jetzt, iTunes kann jetzt irgendwie Podcasts, oh, wow, wo wird das Radio überleben und so. Und das ja, vielleicht. Nach einem ersten Interesse wird halt alles ignoriert, aber ich fand das ja sehr schön zu sehen, wie dann so Jahre später bemerkt wurde, dass Podcasts irgendwie immer noch da sind. Dann wurde es ein bisschen, dann gab es mal wieder diesen Serial-Hype und dann alle so, ah ja, ach echt, und da kann man auch ein Millionenpublikum mit erreichen, ist ja interessant, vielleicht kann man damit ja sogar Geld verdienen. Ne? Das kam ja dann so. Und es gab dann diese öffentliche Aufmerksamkeit, aber es war dann irgendwie wieder kein Mainstream und so Podcast, das ist ja nur sowas für Nerds und so weiter. Und dann kam Drosten und hat irgendwie Deutschland gesagt, was Phase ist. So. Und wenn er nochmal zurückblättert, es gab dann eine Folge, da war er krank und da hat sich dann das Team getroffen und mal so eine Bestandsaufnahme ihres Projekts besprochen. Da saßen sie irgendwie zu dritt oder zu viert und dann so, ja, also Wir dachten ja eigentlich, wir müssen die Sendung kurz halten, aber irgendwie interessieren sich die Leute für was Langes und so, dass das auch mal so ausführlich besprochen wird und so. Und ich saß dann und dachte so, Leute, echt, das erzähle ich euch schon seit 10 Jahren. Aber war schön zu sehen, dass es dann auch ankam, dass man gemerkt hat, okay, der Podcast ist irgendwie das Ding, ne? Und heute, ich weiß nicht, wenn ihr mal so CNN aufmacht heute, dann ist es immer so, ja, hier ist die News irgendwie. Trump hat was Furchtbares gesagt und jetzt müssen wir das mit 5 Experten besprechen, die dann so kachelmäßig eingeblendet werden und dann kommt halt Experte A und sein Podcast ist und Experte B und ihr Podcast ist sowieso. Also wenn man nicht irgendwie mit Podcast vorgestellt wird, dann gilt man heutzutage im Fernsehen nicht mehr als Experte, weil offensichtlich, wenn man keinen Podcast dazu macht, kann man da ja nichts wissen. Also so sind wir jetzt irgendwie gekommen von Nerds im Dunkeln, die irgendwie total aufgeregt sind und alles super finden, hin zu so einer Medienrevolution. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo Podcasts auf einmal quasi unverzichtbare Eigenschaft einer Medienidentität sind. Wo, wenn man quasi abstrahlt in diese Welt, in diese Gesellschaft und kommentieren möchte und einen intellektuellen Beitrag leisten möchte, dann braucht man einen Podcast, weil sonst wie soll denn das auch sonst gehen? Ja? Alle machen Podcasts. Also wir erleben quasi hier so diese Intimität im Dunkeln. So. Und YouTube kommt ja dann später, 2006 ging das dann los, wurde halt schnell populär, das wissen wir ja alles. Und auch heute ist natürlich so, dass so Video, TV, Radio in gewisser Hinsicht immer noch diesen Diskurs bestimmt. Also das hat sich eigentlich nicht wirklich groß verändert, auch wenn manches davon in zunehmendem Maße im Internet stattfindet. Aber Podcasts haben halt einfach ihre Kraft dadurch entwickelt, weil sie so eine hohe Verbleibquote haben. Wer irgendwie erstmal auf Podcasts hängen geblieben ist, läuft so schnell auch nicht wieder weg. Dieser Kampf um permanente Aufmerksamkeit und Zehntelsekunden entscheiden und lalala, wie das auch das Radio so teilweise macht, das ist so eine Dynamik, die bei Podcasts irgendwie nicht so eine große Rolle spielt. Und das zeigt einfach immer wieder, dass Podcasts anders sind. Radio ist ein Medium für Lautsprecher, aber ein Podcast ist ein Medium für einen Kopfhörer. Ein Lautsprecher ist so gemeinsames Hören im Büro, aber ein Podcast ist was Intimes und was man in der Regel alleine hört. Nicht, dass man nicht einen Podcast auch gemeinsam mit Leuten anhören kann, aber es ist halt nicht der Normalfall. Und es ist, glaube ich, auch Teil des Erlebens von Podcasts, dass man sie eben über Kopfhörer hört. Und das in zunehmendem Maße mit immer besseren Kopfhörern. Und das ist halt einfach so ein extrem persönlicher Moment. Podcasts sind persönlich in der Art und Weise, wie sie produziert werden und in der Art und Weise, wie sie konsumiert werden. Und das macht eben diese Verbindung an der Stelle von Hörern zu Anbietern auch so extrem. Ne? Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mich verklickt. Genau. Kein Video heißt halt auch weniger Stereotypen. Das ist definitiv etwas, was man auf YouTube sehen kann. Ne? Also dieses weniger ist mehr. Und ich habe immer den Eindruck, Podcast-Hörer hören besser zu als Leser lesen. Dieses Missverständnis-Ding ist einfach beim Lesen immer da und ich nehme mich da auch selber nicht raus. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie gut Leute zuhören, welche Nuancen die noch raushören, bis hin zu, wie es einem geht. So sehr man manchmal auch versucht, das zu verbergen, ist fast gar nicht möglich. Ne? Egal, wie lang das Format ist, man hat deutlich weniger Akzeptanzprobleme, weil man kann ja auf Pause drücken und später hören. Und auch die Zahl an Hate, den man über Kommentare und Feedback einsammelt, ist meiner Auffassung nach wie vor nicht zu vergleichen mit dem, was in den anderen Medien ist. Und Leute benutzen Podcasts zur Entspannung. Wie oft habt ihr das schon gehört? Ja, ich höre deinen Podcast zum Einschlafen. So, ja. Das ist halt auch eine positive Aussage. Ne? Und trotzdem ist es auch immer wieder bemerkenswert, wie so ein Podcast halt auch wirken kann. Wer schon mal Podcasts gehört hat, wenn man irgendwo im Urlaub ist und man läuft durch irgendeine Stadt, wo man noch nie war, aber man hört einen Podcast, ich kann mich teilweise jahrelang noch danach erinnern, welchen Podcast ich zu welchem Thema an welcher Stelle, an welcher Straßenkreuzung gehört habe, weil sich halt einfach das Visuelle mit dem Audio verbindet. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Erklärung, warum das Medium an sich halt so gut funktioniert. Und das funktioniert sowohl im Urlaub als auch im Verkehr und es funktioniert halt eigentlich überall. Ja. Und das ist es eigentlich, was ich erzählen wollte. Wie sich das entwickelt hat und warum Podcasts auch meiner Meinung nach jetzt gerade diese Bedeutung haben und im Prinzip so den Abschluss einer Entwicklung im Internet darstellen, zumindest den vorläufigen Abschluss, der einfach von technologischen Hürden, die überwunden werden, die von persönlichen Leuten entdeckt werden, individuell genutzt werden, zu einem persönlichen Publishing kommen und jetzt sitzen wir alle auf dem Sofa und finden es geil. Vielen Dank.